Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Weil es so gut war, wiederholen wir für Sie eine Reihe Leben mit Gott mit Weihbischof Regens Dr. Marian Eleganti. Weil es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2005 handelt, wird der Referent noch als Abt angesprochen. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen allen. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Einen besonderen Gruß an alle, die uns in München auf der 92,4 MHz hören können, alle Zuhörer von Radio Maria in Österreich und Südtirol und alle, die uns jetzt außerhalb von Deutschland auf Satellit oder Kabel oder natürlich über Internet hören können. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Marion Kuhl aus dem Studio in Balderschwang. Was würden Sie von jemandem sagen, der nicht mehr mit Ihnen spricht, Ihnen aus dem Weg geht, Sie behandelt, als wären Sie Luft? Entweder denken Sie, dass etwas gegen Sie hat oder zumindest, dass etwas nicht stimmt. Oder eine andere Situation, jemand redet mit Ihnen, aber Sie merken, dass er eigentlich in Gedanken schon bei irgendeiner anderen Sache ist oder er lässt Sie gar nicht zu Wort kommen. Dann ärgert uns das meist ziemlich. Wie läuft es aber oft mit unserer Zeit für das Gespräch mit Gott, mit unserem Gebet? Viele Christen sagen, dass sie keine Zeit für das Gebet hätten oder wenn sie beten, dass sie so zerstreut sind, dass sie mit ihren Gedanken überall, aber nicht gerade bei Gott sind, von einem wahren Gespräch ganz zu schweigen. Woran liegt das? Worauf kommt es bei dem Gebet an? Darum geht es heute in der Spiritualitätssendung. Wir beginnen mit einer Schule des Gebets innerhalb einer Reihe, unserer Reihe Leben mit Gott. Und Hilfestellung dazu gibt uns jemand, der selber Erfahrung mit Gebet hat, der Abt der Missionsbenediktiner in Uznach in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Abt Dr. Marian Eleganti.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Danke.
Was ist denn für Sie, Herr Abt, das Gebet?
Ja, ganz einfach gesagt, ist es schon, glaube ich, ein Zwiegespräch mit Gott und ein Ruhen in Gott auch. Es ist der Ort, wo ich mit ihm allein bin, mit ihm rede, in mich hineinhorche und versuche zu erspüren, was er von mir will und mich so vom Geist Gottes führen zu lassen. Und das geschieht auf eine einfache Weise durch das ganz spontane Gespräch von Herz zu Herz mit ihm. Oder dass ich eine kurze Anrufung wiederhole und so in der Sammlung bleibe vor ihm und gleichzeitig meine Gedanken ordne und meine Wege erspüre.
Sie sind Ordensmann. Wie sieht denn bei Ihnen persönlich das Gebetsleben dann aus?
Ja, wir haben natürlich ein ziemlich großes Pensum gemeinschaftlicher Gebetsübungen, die beginnen schon morgen früh um 5:30, wo wir zusammen im Chor stehen, Liturgie feiern, meditieren bis fast so um 7:30 und dann die Gebetszeiten um Mittag um 14 Uhr, dann die Abendgebete um 18 Uhr am Nachmittag mit geistlicher Lesung und dann das Nachtgebet um 20 Uhr. Das sind so die Zeitinseln, die mein gemeinschaftliches Gebet strukturieren, zusammen mit freiwilligen Beten, die in die Kirche kommen und sich uns anschließen, aber vor allem mit den Mitbrüdern. Häufig stehe ich auch in der Nacht auf, so von 1 bis 2. Wenn ich irgendwie die Kraft dazu habe, mache ich das sehr, sehr gern, weil die Nacht eine ganz große Dichte hat und mir sehr hilft, mit Gott allein zu sein und gesammelt vor ihm zu sein. Und dann bete ich ganz still, aber ich ziehe mich auch gerne mal zwischendurch am Tag zurück in die Krypta oder in mein Zimmer und versuche auch da eine stille Gebetszeit einzuhalten, täglich, wenn möglich.
Heute fangen wir an mit einer kleinen Reihe über das Gebet. Jetzt Ihnen das Wort, Herr Abt, und dazu gebe ich Ihnen das Mikrofon.
Danke sehr. Ja, unsere Gesellschaft ist sehr außenorientiert in einer gewissen Hinsicht. Das spüren auch Menschen, für die jetzt nicht die Religion das erste Thema ist. Trendforscher, die das Ohr am Puls der Zeit haben. So habe ich vor knapp 2 Jahren in Psychologie heute gelesen, wo der Hauptredaktor schreibt, Es gibt offenbar kein inneres Gegengewicht mehr zur Außenorientierung, zu der Vielzahl der sozialen Verpflichtungen und Bedürfnisse, die uns perfiderweise zunächst nicht als Last, sondern als Bereicherung erscheinen. Und dann schreibt er, auch die grassierende Langeweile, die uns trotz aller Zerstreuungen und Ablenkungen befällt, ist eine Form der Entfremdung. Sie beruht darauf, dass wir nicht mehr mit uns selbst allein sein können. Wir verweigern die Arbeit der Selbsterkenntnis und meiden die Konfrontation mit unseren wahren Gefühlen. Lieber fliehen wir in die Geschäftigkeit, sind rastlos auf der Suche nach neuen Reizen oder betäuben uns durch stundenlangen Fernsehkonsum. Das ist sehr interessant, dass auch von dieser Seite diese Wahrnehmung ganz klar da ist und der Mensch braucht, mit anderen Worten, Zeiten, wo er sich zurückzieht, sich seinen eigenen Gefühlen stellt, seine Wege überblickt. Und für uns Gläubige, für uns Christen, ist das die Zeit, wo wir uns sozusagen wie Jesus auf einen Berg zurückziehen oder in der Nacht uns Gott zuwenden. Es kann auch einmal sein, wenn man nicht schlafen kann. Man könnte auch aus der Not eine Tugend machen, kranke Menschen oder Menschen, die Schmerzen haben. Es ist nicht immer ganz einfach natürlich, wenn man Schmerzen hat, zu beten. Aber es gibt auch immer wieder so Zeiten des Übergangs, wo man vom einen zum anderen geht, im Auto sitzt oder in einer Arztpraxis vielleicht warten muss. Und auch solche Momente könnten Zeiten sein, wo wir uns innerlich Gott zuwenden und mit Gott reden oder ihn ganz still innerlich anrufen mit einem Pfeilwort, Stoßgebete. Für mich ist es bevorzugterweise das Jesusgebet, zum Beispiel mit dem Wortlaut, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes oder Sohn des Vaters, erbarme dich unser, oder Jesus, Herr, erbarme dich. Jeder kann so eine Anrede, so eine Anrufung Gottes finden, die ihm im Herzen schmeckt sozusagen oder ganz und gar entspricht. Und wenn einem eine solche Anrufung lieb wird, in einem guten Sinn zur Gewohnheit, aber nicht zur leeren Gewohnheit, sondern schon ein bewusstes Aussprechen von Herzen, das einhergeht mit einer inneren Hinwendung zu Gott, dann wird einem diese innere, stille, tiefe Verbindung mit Gott wirklich zu einer Lebensquelle, die ständig strömt und fließt und auch tote Zeiten, in Anführungszeichen, zu erfüllten Zeiten werden lässt. Es gibt da eigentlich nicht so sehr den Leerlauf. Und man merkt dann auch an der Auswirkung auf dieses innere Gebet, auf die innere Gebetsflamme, ob man sich in einer guten Weise verhält, in einem Gespräch oder in unseren Aktivitäten, nicht doch wieder oberflächlich wird oder geistlos oder nur getrieben. Und man entwickelt ein Gespür für eine geisterfüllte Art und Weise, im Leben zu stehen. Also das Gebet ist schon der Atem der Seele. Und wir müssen ja auch ständig atmen, um immerwährend den Sauerstoff zu beziehen aus der uns umgebenden Atmosphäre und Luft. Und das ist ja irgendwie doch ein sehr starkes Gleichnis, das uns Gott da gegeben hat, dass wir eben auch in einer ganz gleichen, tiefen Weise letztlich von Gott leben und vom inneren Umgang mit Gott. Der Atem, der Odem, der Ruach Gottes, Sinnbild des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, der in uns das Gebet anregt, der in uns betet, der uns jedem von uns auch die ihm gemäße, ganz persönliche Art und Weise des Betens schenkt. Und diese Art und Weise des Betens, die der Geist Gottes gibt, jedem Einzelnen, die kommt von Herzen. heißt irgendwie eine Identifikation des Herzens auch mit der Art und Weise, wie ich bete, sehr leicht möglich. Für mich gilt da die Faustregel, ich muss so beten, wie ich beten kann. Ich muss ja nicht so beten, wie ich nicht beten kann. Und die zweite, es ist nicht so sehr entscheidend, wie ich bete, sondern dass ich bete und dass ich eben auf jene Weise bete, die mir der Geist im Hier und Jetzt ermöglicht. Und diese Weise ist wieder jene, die von Herzen kommt. Das ist nicht einmal so sehr Technik, sondern mehr Liebe. Das ist letztlich einfach, kindlich, unverstellt, spontan, ehrlich, wahrhaftig, einfach. Eine schlichte, gläubige, innere Zuwendung des Herzens zu Gott hin, die vom Herzen kommt und die meiner tiefsten Liebe zu Gott auch entspricht. Und so finde ich mein Gebet im Grunde meines eigenen Herzens vor. Aber natürlich, damit diese Quelle strömt, eine Quelle muss gefasst werden, sie muss auch etwas gepflegt werden, damit nicht eben andere Rinnsale, die von den Seiten einströmen können, die Quelle vielleicht vergiften oder verschmutzen. Also ich muss die Quelle fassen und die Fassung in Ordnung halten, meiden die Dinge, von denen ich weiß, dass sie mich von Gott trennen, dass sie mich übergebührlich zerstreuen, dass ich eben da innerlich eine Verschmutzung, eine Trübung der Quelle zulasse, freiwillig, dann ist es immer wieder etwas schwerer, wieder in diese Tiefe zu kommen. Das geschieht dann meistens durch Akte der Demut, der Reue oder durch die Sakramente, die ich benutze. Und eine weitere Bedingung, die auch sehr, sehr einfach ist, ist, ich muss mir die Zeit nehmen. Und das heißt ja, Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich vor allem für das Gebet. Sonst ist eben die Gefahr sehr, sehr groß, erfahrungsgemäß, dass eben immer wieder andere Dinge die Gebetszeit, den Umgang mit Gott verdrängen. Also braucht es hier schon eine gewisse Disziplin und Anstrengung, regelmäßig sich eine Zeit des Gebetes zu nehmen. Und die muss man so platzieren im Tag, im Tagesablauf, dass eben diese innere Hinkehr zu Gott leichter möglich wird. Für manche Menschen ist das der Morgen, bevor das Leben richtig losgeht. Für andere ist es der Abend, wo ich meinen Tag überblicken kann, oder zwischendurch die Mittagspause. Da muss jeder sich selber von Gott führen lassen. Es soll eine Zeit sein, wo ich nicht unbedingt gleich einschlafe vor Übermüdung, und ich soll mich da auch an einen Ort zurückziehen können, wo ich mich wohlfühle, der mir auch hilft, mich zu sammeln, wo bestimmte Störungen vielleicht von vornherein ausgeschlossen werden und ausgeschlossen bleiben. Auf jeden Fall, diese Zeiten der Stille sind in vielfacher Weise ganz wichtig. Sie sind auch für unser psychisches, leibliches Leben eine Quelle von Kraft und innerer Ruhe, auch von Erholung, möchte ich sagen. Die Mystiker, wie Serafin von Sarov einer war, sagen, die Stille macht aus dem Menschen einen Engel. Sie ist die geistliche Übung, die am sichersten den inneren Frieden verbirgt, hat er einmal gesagt. Und die Altväter, die ja die Betriebsamkeit des Lebens geflohen haben und in die Wüste gingen, die haben durch sich zurückziehen, inneres Schweigen und Ruhen, versucht, ihre Seele auf Gott hin zu öffnen. Johannes von Kreuz sagt an einer Stelle, wir sollen den inneren Frieden mit dieser liebenden Aufmerksamkeit auf Gott bewahren und aus dieser inneren Ruhe und Verbundenheit mit Gott heraus handeln, entscheiden, reden oder vielleicht auch etwas erdulden. Und das geht nicht ohne die innere Anrufung Gottes, ohne ein Gespür für Gott. Jetzt, dieses Gespür sitzt, wie gesagt, in der Tiefe, im Seelengrund, nennen ihn die deutschen Mystiker. Es ist irgendwie der innerste Punkt meiner Personalität, der Ort, wo ich frei bin, wo ich vor Gott stehe, der Ort meines Wahrheitsgewissens. Und von dort her kamen für Edith Stein die Impulse für das tätige Leben, für die Entscheidungen. Sie konnte nicht handeln, bevor sie den Antrieb dazu nicht aus dieser unauslotbaren Tiefe heraus gespürt hat. Es war der Ort, wo der Heilige Geist sie innerlich erleuchtet und an die Hand genommen hat. Und sie sagt ja, dass sie ohne dieses Licht keinen Schritt hätte tun können. Entscheidend ist also die Herzensnähe zu Gott. Und ich muss mich da fragen, wie sieht es aus? Was suche ich in meinem Herzen? Jesus sagt ja, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Also bevor wir von den Zerstreuungen reden auf der mentalen Ebene, ja, ich denke nicht immer an Gott, ich vergesse Gott, oder wenn ich bete, kommen so viele Gedanken und Bilder, das wäre die mentale Ebene der Zerstreuung. Dazu kommen wir schon noch. Können wir fragen, gibt es eben vielleicht auch in der Tiefe noch auf einer viel existenzielleren Ebene eine Wurzel, die mich zerstreut, die mich vielfältig macht, dass ich Dinge ohne Gott liebe oder suche oder an ihnen allzu sehr hänge und dadurch in die Vielfalt gehe, also vieles suche, auch etwas Gott und Gott manchmal nicht mit der ganzen Entschiedenheit oder mit der ganzen Kraft, mit einem halbwunden Willen, hat ihn Augustinus genannt. Also solange Gott mit diesem halbwunden Willen gesucht hat, kam er nie richtig zu Gott und haben ihn auch immer noch die irdischen Wirklichkeiten und Tröstungen sehr stark festgehalten. Er blieb süchtig nach ihnen, gebunden. Irgendwie hat er schon geliebt, Gott gesucht, aber eben doch noch nicht so ganz. Und diese Lauterkeit des Herzens ist sehr wichtig, weil sie ist ja irgendwie der Grund, der das Gebäude des Gebetes dann tragen muss. Wenn schon dieser Grund nicht gut gelegt ist, wie soll ich dann richtig beten können? Die ersten Vaterunser bitten, bringen das auf den Punkt, worin diese Lauterkeit des Herzens besteht. Geheiligt werde dein Name. Ich möchte also mein Leben nicht für meine eigene Erhöhung und Befriedigung leben an erster Stelle, sondern um Gott zu verherrlichen, seinen Absichten zu entsprechen, mich seiner Liebe zu öffnen und eben jener Mensch zu werden, den Gott sich gedacht hat. Und das ist immer ein Leben für Gott und für andere im Tiefsten. Also die Verherrlichung Gottes. Es geht in jeder Sache, soll es um Gott gehen. Und so gut, wie es zu Gott ist, steht, so gut oder so schlecht, ist es dann zu beurteilen oder einzustufen. Und wenn ich da mal meine Aktivitäten anschaue, mein Leben, wie ich es führe, die Dinge, die mich befriedigen oder was ich suche und woran ich hänge, wie steht es letztlich zu Gott? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, also deine Liebe, deine Weisheit möge sich überall und in allen Beziehungen, Freundschaften, Tätigkeiten, Unternehmungen durchsetzen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dieses für Gott entschiedene Herz, das eben eigentlich letztlich nur eine Absicht kennt, in allem auf den Herrn zielt und sich von dort her definiert und auch alles in seiner Bedeutung zum Herrn in Beziehung setzt und so die Prioritäten setzt, die Dinge, die Wege überblickt und eventuell wieder etwas nachbessert. Das ist die Lauterkeit des Herzens. Und die macht uns innerlich sehr einfach und offen. Es ist nicht mehr so kompliziert, wie wenn man so viele Dinge erreichen und haben muss, die vielleicht vor Gott gar nicht vorgesehen sind für mich. Und all das zerstreut mich natürlich maßgeblich. Es macht mich innerlich vielfältig, statt einfach auf Gott ausgerichtet. Das meine ich mit der Nähe des Herzens zu Gott. Eine zweite Komponente ist, das Gebet ist ja eigentlich viel mehr Liebe als eine Übung der Konzentration, der Sammlung. Die Liebe sammelt mein Herz. Und wenn die Liebe eben auf Gott, auf den Herrn zielt, dann bin ich innerlich durch die Herzkraft, durch den Herzwillen auf den Herrn fokussiert. Meine Absichten sind in ihm gebündelt, wie in einem Brennpunkt. Weil die Liebe das so will und weil die Liebe letztlich immer den Geliebten sucht und ständig nach ihm Ausschau hält. Und auch unter Menschen ist es so, wenn man verliebt ist, kann man den Geliebten nicht einmal mehr vergessen, selbst wenn man es wollte. Könnte so etwas nicht auch zwischen uns und Gott sich aufbauen, dass wir Gott so tief lieben, dass wir ihn mit unserer Herzkraft, mit unserem Herzwillen irgendwie ständig suchen oder wollen. Augustinus hat das als das immerwährende Gebet angeschaut, diese ständige Sehnsucht nach Gott. Und die relativiert ein großes Stück weit die Zerstreuungen auf der mentalen Ebene. Denn ich muss schauen, wohin ich liebe, nicht unbedingt, wohin ich denke. Aber es könnte ein Zusammenhang bestehen. Wenn ich etwas eben mehr liebe, könnten auch meine Gedanken immer wieder tiefer dorthin eilen. Aber nicht unbedingt. Also der Sitz des Gebetes ist noch viel tiefer oder viel innerlicher als nur die Ebene der mentalen Vergegenwärtigung Gottes, des Denkens an Gott. Es ist die Ebene des Herzens, der Herzkraft, des Herzwillens. Dort muss ich einfältig, einfach, gesammelt und auf Gott ausgerichtet sein, weil ich letztlich in jeder Sache, in den bedeutenden wie in den weniger bedeutenden, auf Gott ausgerichtet bin und nur Gott will. Und insofern gibt es ja eigentlich gar keine unbedeutenden Dinge. Denn genau die kleinen Dinge des Alltags haben sehr viel zu tun mit Gott und mit der Führung Gottes. Und so nehme ich mir Zeit, um in mich hineinzuhorchen, mit Gott zu reden und zu versuchen, zu erspüren, wohin der Vater mich zieht. Du aber, wenn du betest, gehe in deine Kammer, ist auch schon übersetzt worden, in die Krypta deines Herzens. Die Krypta ist ja dieser verborgene Ort in einer Kirche, in der Tiefe. Die Krypta deines Herzens, ein schöner Ausdruck. Geh in deine Kammer und schließe die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und dieser Blick des Vaters relativiert natürlich auch wieder meine Zerstreuungen. Denn Der Geist Gottes ergründet die Tiefen meines Geistes. Er weiß, wie es in der Tiefe meines Herzens ausschaut. Ob ich jetzt auf der mentalen Ebene bedrängt bin von Erinnerungen, Bildern, Zerstreuungen und so weiter und so fort. Er weiß, wo ich existenziell und im großen Ganzen, auf der ganzen Linie meines Lebens, meine Existenz zwischen Tod, also zwischen Geburt und Tod, wo ich da mit dem Herrn stehe. Der Herr kennt mein Herz bis ins letzte Fältchen. Also er lässt es sich da auch nicht irritieren, wenn ich da mal einschlafe, zum Beispiel aus Müdigkeit. Er sieht meine Liebe, meinen guten Willen und er weiß ganz genau, ob mein Herz letztlich für ihn schlägt oder nicht. Und mein Herz kann ja auch für ihn schlagen, wenn ich schlafe auf einer bestimmten Ebene oder in einer bestimmten Hinsicht. Eingenommen bin von den Pflichten, die ich jetzt zu erfüllen habe. Und die haben ja auch zu tun mit dem Willen Gottes. Ich muss ja auch bei der Sache sein, bei bestimmten Aufgaben. Kann ich also auf der mentalen Ebene gar nicht gleich intensiv, ständig an Gott denken. Und doch wacht mein Herz, ist es bei Gott, weil es an nichts anderem hängt als an Gott, weil es innerlich frei ist und weil es wirklich für Gott schlägt, Tag und Nacht und bei allem, was es tut, mit allen Phasen der Entschiedenheit und der Gottsuche. Also wieder der Herzwille, die Herzkraft soll an Gott hängen und sich an nichts anderem festmachen. Das ist also schon sehr, das hat schon sehr viel mit Gebet zu tun. Sein Herz an nichts anderem festmachen als an Gott allein. Das Herz soll in Gott ruhen und von dort her in die Beziehungen gehen, so wie es Gott gefällt, die Beziehungen aber auch wieder loslassen, wenn es Gott gefällt. Einzelne Beziehungen nicht überbetonen, sondern sie in jener Ordnung leben, wie sie in der Weisheit Gottes mir zugedacht sind. Nur so leben diese Beziehungen wirklich. Und sonst produzieren sie Hindernisse, Kompliziertheiten. Es wird immer belastender und es strömt nicht mehr wirklich geisterfülltes Leben hin und her zwischen den Herzen. Das habe ich nur in Klammer gesagt, das Herz an Gott allein festmachen. Entdecke die Tür zu deinem Herzen, sagt Johannes Chrysostomus, und du wirst das Paradies entdecken. Das heißt, das Reich Gottes finden. Jesus sagt ja das zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist in euch. Und von dort her wird es aufgebaut. Johannes vom Kreuz schreibt, ein Wort hat der ewige Vater gesprochen, und dieses Wort war sein Sohn. Und er spricht zu uns dasselbe in ewigem Schweigen, und im Schweigen soll die Seele dieses Wort vernehmen. Wir empfangen im Gebet also immer wieder neu den Sohn Gottes. Der Heilige Geist überschattet uns, wie die Jungfrau Maria überschattet wurde und das Wort des Vaters in ihrem Schoß empfing. So empfangen wir den Sohn Gottes als Kirche, als Braut, als Jungfrau in dem Sinn, weil wir eben mit reinem Herzen uns auf Gott ausrichten, mit reiner Absicht nur Gott wollen und suchen, empfangen wir den Sohn Gottes innerlich. Er führt uns zur Erkenntnis der Wahrheit, er führt uns in unser eigenes Genie, in unser eigenes wahres Selbst, so wie es von Gott her gedacht ist. Und aus dieser Tiefe kommt die Unterscheidung des Geistes und das Gespür für die Wahrheit, für den Willen Gottes, für das, was zu tun ist. einige Zitate vor von Heiligen, die das Gesagte noch tiefer untermauern. Johannes von Kronstadt sagt, ich bete fortwährend. Ich begreife nicht mehr, wie man seine Zeit ohne Gebet verbringen kann. In der Tat, das Gebet ist das Atmen der Seele. Beim Beten muss man fest an die Kraft des Gebetes glauben, muss vertrauen, dass die Erfüllung der Bitte wie der Schatten dem Körper folgt. Bei Gott gleicht das Wort der Tat. So sicher ein emporgeschleuderter Stein wieder zur Erde fällt, dringen die Worte eines gläubigen Gebetes zu Gott. Der Herr erhört und erfüllt jedes Wort unserer Gebete, wenn es nur von Herzen kommt. Wenn es nur von Herzen kommt. Von Herzen kommt es, wenn es aufrichtig ist. Kindlich, einfach, wahrhaftig, ehrlich. Dann kann ich auch die Not, nicht beten zu können, thematisieren und sagen, lieber Gott, schau, ich weiß nicht, wie beten. Und das ist ja dann schon das richtige Gebet. Also es muss nur von Herzen kommen und ehrlich sein. So einfach ist es. Und zwar immer aus dem Zustand heraus gebetet, in dem ich gerade bin. Ich muss nie auf bessere Zeiten warten, bis ich bete oder beten kann oder wieder beten kann. Aus jeder Verfassung heraus soll das ehrliche Gebet zu Gott dringen. Dann schreibt Theophan, der Einsiedler, jedes Gebet soll aus dem Herzen kommen. Alles andere Beten ist kein Gebet. Die Gebete, die ihr aus den Gebetbüchern nehmt, eure persönlichen Gebete, die ganz kurzen Stoßgebete, alle sollen aus dem Herzen aufsteigen, um so zu Gott zu gelangen, in dessen Gegenwart wir ja weilen. Und das ist ganz besonders erforderlich für das Jesusgebet. Die Hauptsache ist bei allem, dass wir vor Gott verweilen, die Gedanken im Herzen gesammelt und bemüht, diese Haltung vor ihm zu bewahren, unaufhörlich, Tag und Nacht, bis zum Ende unseres Lebens. Also die Gedanken im Herzen gesammelt sind, sobald ich von Herzen bete, sobald ich ganz ehrlich mich an Gott wende und mit Gott rede, bin ich eigentlich schon bei der Sache. Habe ich den Ort des Herzens schon gefunden. Wieder Johannes von Kronstadt, entscheidend ist die Herzensnähe zu Gott. Gebt Gott euer aufrichtig liebendes Herz, mit dem ihr auch eure Eltern, Wohltäter und Freunde liebt und die Seligkeit echter, reiner Liebe empfindet. Gott spricht, Sohn, gib mir dein Herz. Denn das Herz ist unser Mittelpunkt, ja, der Mensch selbst. Wer nicht von ganzem Herzen betet, betet überhaupt nicht. Beim Gebet kommt alles auf die Aufrichtigkeit an, sagt er. Das Herz muss die Wahrheit dessen empfinden, nachvollziehen, was es ausspricht. Es muss heiß verlangen, das heißt wirklich wollen, was es erbittet. Bete deshalb gläubig und fest, bringe deine Anliegen klar und bewusst von ganzem Herzen vor. Und dann überlasse es ganz Gott, wie er auf dein Gebet eingeht oder wie er dich führt und auf welche Weise er deine Bitte erfüllt. Da gilt dann immer wieder die Haltung des Herrn, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Auch Johannes Tauler sagt, denn Gott will unser Herz. Und es ist ihm nicht zu tun um das, was wir äußerlich wirken, sondern um die Hingabe unseres Herzens, um unser Bereitsein zu allem, was göttlich ist. Und das ist mehr als alles äußerliche Beten und Üben und was man sonst noch äußerlich tun kann. Also die Mystiker haben sehr stark diese Innenseite des Gebetes im Blick. Und man sieht, das ist nicht so sehr der Kopf, das Mentale, das Denken, sondern das hat viel, viel mehr und viel, viel tiefer mit dem Herzen, mit der existenziellen Hinwendung zu Gott zu tun. Ein wirkliches Hängen an Gott und ein Entschiedensein für Gott in jeder Sache. Und deshalb meint Catherine Dubar, das wahre, mit Gott vereinigende Gebet wird nicht mit Hilfe des Geistes, das heißt des Intellektes, des Verstandes, sondern des Herzens verrichtet, so dass der Geist, das heißt eventuell das Denken oder die Fantasie, möglicherweise verwirrt ist. Das heißt, wir sind vielleicht bedrängt auf der Ebene der Fantasie mit störenden Bildern oder Gedanken, die wir ja gar nicht wollen und als Belästigung empfinden, während wir gleichzeitig im Herzensgrund an Gott hängen und uns dort liebevoll seinem heiligen Willen ergeben. Brannte uns nicht das Herz, sagen die Emmaus-Jünger. Also gleichzeitig mit dem Lieben und Brennen des Herzens sind sie auf einer anderen Ebene ihres Nachdenkens und Reflektierens noch in einer gewissen Dunkelheit des Nicht-Verstehen-Könnens der Wege Gottes. Deshalb sagt Catherine de Bar, lieben sie in der Tiefe ihres Willens, dann werden sie in Gott sein. Und von diesem Willen, der sich da ganz nach Gott ausstreckt und für Gott entschieden ist, sagt Meister Eckhart, der gute Wille kann Gott gar nicht verlieren. Das ist doch auch ein unglaublich tröstliches Wort. Der gute Wille, auch das mit gutem Willen verrichtete Gebet, auch wenn ich es vielleicht im Nachhinein als ein sehr armseliges deklariere und dass es mir selber anfängerhaft und armselig und zerstreut vorgekommen ist. Aber es war die Liebe, die mich dazu getrieben hat. Und aus Liebe bin ich trotzdem geblieben. Habe ich dennoch mir die Zeit für Gott genommen und ihm diese Zeit geschenkt. Und dieser gute Wille kann Gott gar nicht verlieren. Und diese Gebete werden sich natürlich so oder so in meinem Leben auswirken. Und noch ein ergänzendes Wort, da eben Beten sehr viel mit Stille zu tun hat, mit der Zurückgezogenheit ins eigene Herz, aber auch an einen stillen, mir angenehmen Ort, der mir hilft, mich Gott zuzuwenden, möchte ich Ihnen noch ein Wort von Basilius von Caesarea nahebringen. Solange du nicht die Gewohnheiten und Redeweisen dieser Welt verlernt hast, wird es dir nicht möglich sein, den Ton der Stimme, die Zurückhaltung im Reden, das Gespür für den rechten Augenblick aller Dinge, die besondere und vertraute Sprache derer zu verstehen, die ganz aus dem Gebet leben. Die Stille aber ermöglicht es dir, alte Gewohnheiten zu vergessen und aufzugeben. Und sie öffnet dir den Raum, um völlig neue anzunehmen. Bewahre deshalb so weit wie möglich die Stille. Da sind wir wieder in der großen Linie unserer bisherigen Sendungen. Bewahre die innere Ruhe, die innere Stille durch eine liebende Aufmerksamkeit für Gott. Wenn du sie verloren hast, ruf Gott wieder gläubig, aufrichtig und fest an. Wende dich ihm zu. Oder nimm dir Zeit, um mit ihm zu reden, vor ihm zu verweilen und dich deinen eigenen Gedanken und Gefühlen zu stellen. Den tiefsten, grundsätzlich maßlosen Sehnsüchten unseres Herzens zu stellen. Und sie da Gott hinzuhalten, zu unterscheiden, auszuhalten, anzunehmen und den Willen Gottes, die Absichten Gottes, die Richtung Gottes zu erspüren. Und so mit Gott ehrlich und kindlich zu reden oder einfach vor ihm gesammelt zu verweilen durch eine kurze Anrufung des Herrn, die ich immer wieder dann wiederhole, wenn ich spüre, dass ich abdrifte, dass ich mich wieder verliere.
Herzlichen Dank, Abt Marian, für diesen Vortrag. Wir haben jetzt zwei Hörer in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Ich möchte meine Namen gar nicht sagen.
Ja.
Ich bin so aufgeregt, weil ich schon seit langer Zeit das Jesusgebet übe. Und ich konnte das immer nicht sagen, was in mir passiert. Das hat keiner verstanden. Aber jetzt bin ich ganz beruhigt, weil es ist wirklich so. Und vieles von dem, was der Herr gesagt hat, hätte ich sagen können. Und das finde ich so.
Schön, danke ja, schön für Ihr Zeugnis.
Mich, dass vielleicht dadurch Ihnen Gott eine innere Ruhe und Sicherheit gibt, wie
ich
Gott der Heilige.
Für mich war ich eigentlich immer sicher, aber ich wollte es auch mitteilen.
Ja, das geht nicht immer, das sagt nee, auch die Edith Stein, mein Geheimnis ist für mich, es lässt sich nicht immer mitteilen. Es nee. Muss auch das wieder von Gott gefügt sein, der andere muss auch fähig sein, das ja, aufnehmen genau. zu können. Das kann dann schon manchmal ein Schmerz sein oder dass einem wie beim Job die Worte von Freunden und ihre Ansichten zu den Dingen mehr verwirren und belasten, als dass ja. sie einem wirklich ja. helfen.
Also vieles von Ihnen, was Sie gesagt haben heute, ich habe schon einen Vortrag gehört, das ist schon etwas länger her, aber heute hatte ich wieder Zeit und da habe ich Ihnen halt gehört und vieles von dem hat mich so, so wahnsinnig bestärkt.
Danke.
Und dann wollte ich noch sagen, in Gotteslob, da gibt es ein Lied, da heißt der letzte Vers, du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.
Genau. Ja.
Und das ist so ein wunderbares Lied.
Das stimmt, ja.
Da bin ich zum ersten durch dieses Lied eigentlich zum Jesusgebet gekommen.
Mhm. Ja.
Und das mit der Krypta fiel mir so gut und dass man nicht genug Stille haben kann und dass man schweigen muss und das ist alles wunderbar. Danke.
Danke sehr.
Danke. Danke. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Auf Wiederhin.
Ja. Wiederhin.
Die nächste Hörerin wartet schon in Leitung. Ja. Grüß Gott. Wenn Sie sich grüß kurz Gott. Vorstellen möchten.
Ich komme aus München.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott. Also ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diese Ausführungen. Denn also ich finde, beten kann man eigentlich immer und da braucht man gar nicht lange Worte und welche Gebete, sondern das geht in der Früh schon an, wenn ich aufwache und sage, lieber Gott, was mir heute begegnet, alles dir zuliebe. Und dann kann man sein, wo man will. Ich gehe zum Beispiel in die Stadt, ich sehe einen blinden Mann, der so tapfer seinen Weg durch das Leutgewühle geht. Na, bete für den und sag, lieber Gott, gib ihm also einen Schutzengel, oder ich sehe eine Mutter mit Kindern, die recht quengelig sind, ich habe selber 7 gehabt. Und dann bete ich für die Mutter und für alle, die heute die Plage, aber auch die Freude mit den Kindern haben. Und dann in der Stille meines Hauses, das ist mir das Wertvollste. Ich bin manchmal traurig, weil ich sehr viel allein bin und auch Sorgen habe. Und dann mache ich meinen Vorhang zu, ich habe eine Gebetsecke und zünd meine Kerzen an. Und da fange ich dann an, zum Beispiel einen Rosenkranz zu beten. Aber nicht nur an der Schnur runter, sondern nach jedem Geheimnis füge ich meine eigenen Gedanken ein.
Mhm.
Und dann singe ich dazwischen wieder, habe eine Gitarre. Und das vergeht die Zeit wie im Flug. Und da habe ich hernach das Gefühl, ich bin ruhiger geworden, ich bin getröstet worden. Und dann sage ich oft am Tag oder wenn ich in der Kirche bin, in der Heiligen Messe, dann sage ich am Heimweg, mein lieber Gott, du kennst mich besser, als ich mich selber kenne. Und das sind einfach Gedanken, die einen Tag über wieder Mut machen und Freude machen. Und solange man jung war und eine Familie hat zu erhalten gehabt, da war man so im Stress oft. Aber jetzt bin ich eine alte Frau und jetzt habe ich viel Zeit. Und wenn man die Zeit nicht mit solchen Gedanken überbrücken kann, dann wird man im Alter, wird man unmutig und wird depressiv. Aber das Wichtigste ist die Verbindung mit Gott. Immer wieder mit ihm reden, als wenn ich mit einem lieben Menschen rede. Manchmal denke ich mir, mein lieber Gott, was bild mir ich überhaupt ein, du großer Gott, was bin ich eigentlich? Aber dann denke ich mir wieder, du kennst mich bis ins Innerste rein, besser als ich mich selber kenne. Und drum komme ich mit Vertrauen und sage dir das alles und hoffe, dass du mich hörst und erhörst.
Dankeschön.
Ja, danke. Zwei Dinge möchte ich vielleicht
ja,
da auch noch einmal unterstreichen. Ja, man sieht auch aus diesem Zeugnis, beten ist schon im Grunde genommen einfach. So Mechthild von Hackeborn hat Jesus einmal gesagt, kein Ding ist so gewöhnlich, dass man es durch den bloßen Willen haben kann. Mich aber kann der Mensch durch einen bloßen Seufzer bekommen. Also so eine ganz ehrliche Anmutung, die nach Gott sucht oder ruft, da muss schon der große Gott sich zuwenden und geben, sagt Meister Eckhart. Und eine Ordensschwester hat einmal gesagt, ja, bis meine jüngeren Schwestern sich zum Gebet eingerichtet haben, für die Meditationsmethode mit Schemen und was immer, was alles gut ist, das will ich jetzt gar nicht schlecht machen, nur sagen, die Leichtigkeit des Gebetes, also bis meine jüngeren Schwestern sich eingerichtet haben, sagt sie, bin ich schon längst beim lieben Gott. Mhm. Also so einfach kann es auch wieder sein, also jenseits von Technik.
Gut, danke. Und viele Grüße nach München. Wir haben noch einige Hörer in der Leitung.
Ja, die nächste. Hier Frau von Solemacher.
Ja, grüß Gott.
Ich hätte nur eine Frage. Erstens danke ich natürlich sehr für den wunderbaren Vortrag. Für mich ist es etwas schwierig mit der Stille. Und zwar, ich bin doch noch recht aktiv. Ich bin zwar schon sehr alt, habe aber auch viele Kinder aufgezogen. Ich bin das Arbeiten so gewohnt. Und ich bin eigentlich auch immer sehr glücklich, wenn ich halt im Haushalt und im Garten arbeiten kann. Was mir aber mehr Schwierigkeiten macht, die Stille, die Gesammeltheit zu behalten, ist zum Beispiel, wenn ich nur die Zeitung anschaue. Die Zeitung ist oft so schrecklich. Auf der anderen Seite braucht man ja einen gewissen Überblick, was halt doch so an einem Leben täglich kommt. Und ich tue schon auch ins Gebet mit reinnehmen. Aber wie gesagt, da eine Stille zu den Problemen in der heutigen Zeit, dann man soll nicht jammern, man soll immer positiv reden. Ja, aber wenn man dann diese Missstände, die Entwicklungen sieht, dann ist es sehr schwer, sozusagen das Richtige zu tun, um nicht aus der Stille oder aus der Verbindung herauszufallen. Da weiß ich nicht recht, wo ich mich verhalten soll.
Ja, ich bewahre die innere Ruhe durch die innere Anrufung Gottes, durch diese innere Verbindung. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass ich, vielleicht ist es für Sie auch möglich, bei Ihren häuslichen Arbeiten im Garten oder sonst im Haus sehr gesammelt zu leben, ja, und zu beten. Es kann für gewisse Leute diese Form die bessere sein, gesammelt zu sein. Ich kann mich erinnern, früher in jüngeren Jahren hatte ich auch so häusliche Pflichten, manchmal Hemden bügeln und so. Und bei diesen Tätigkeiten konnte ich dann so gesammelt sein und so tief in der Stille. Die innere Ruhe sollen wir nicht verlieren, auch nicht inmitten von Informationen, die wir auch brauchen. Wir sollen ja auch teilnehmen am Leben der Welt, ja, und wissen, was in der Welt geschieht und sie auch wieder im Gebet zu Gott tragen. Ich darf nicht die innere Ruhe verlieren. Ich muss Gott vertrauen. Er führt die Geschichte und die Geschicke der Menschheit. Letztlich ist er der Herr der Geschichte und auch der Herr, der weiß, auf welche Weise er jeden Menschen erlösen will und erlösen kann. Also auch dieses Vertrauen kann mir innere Ruhe vermitteln.
Ja, danke. Noch eine Frage. Das Herzensgebet. Ich sage halt am liebsten eigentlich nur Jesus. Geht das auch?
Ja, natürlich.
Ja, das
natürlich
wird mich sehr glücklich machen.
Das ist dann genau das Richtige.
Ja.
Da sind wir ganz frei, also wirklich. Ja. Ich sage immer, diese Weise ist die beste, die meinem Herzen am meisten schmeckt. Das heißt, die entzündet mich am meisten, die gibt mir am meisten Kraft, die gelingt am leichtesten, die richtet mich auf, die erwärmt mein Herz. Da ist Leben. Und da ist auch die Totalidentifikation möglich meines Herzens mit der Weise. Und das ist die beste. Die regt der Geist Gottes an, glaube ich.
Danke.
Soll ich mich nicht zu einer fremden Weise zwingen? Wenn ich mich dann zu einer mir fremden Weise zwinge, bin ich sehr schnell oberflächlich und zerstreut.
Ja.
Danke, Frau von Solemacher. Alles Gute. Wir haben eine weitere Hörerin, die anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich eben nicht vorstellen. Ich habe so eine persönliche Lebensgeschichte. Also ich lebe schon fast seit 2 Jahren in einem Dreieck und ich bete auch die ganze Zeit und ich erleide von Seiten meines Mannes viele Demütigungen vor Christenverfolgung und Naja, jetzt eigentlich bin ich in so eine Phase geraten, wo ich viel Hassgefühle habe und eigentlich um eine Lektion und Strafe vor allem für diese Frau bete. Und ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist, das falsch, aber ich bin jetzt so, sagen wir mal, verzweifelt. Ich sehe, dass wenig Erhörung des Gebetes ist und ich weiß, Sie haben auch gesagt, dass die Verherrlichung Gottes das Wichtigste ist. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, ob das Verherrlichung Gottes ist, wenn die Familie auseinandergeht. Naja, das ist eigentlich so meine Lebenssituation im Moment. Ja, ich bete die ganze Zeit, aber ja.
Ich kann Sie verstehen und vielleicht ist da auch nicht so eine schnelle Antwort möglich. Aber ich denke schon, dass eben auch das Unrecht, das Sie erleiden und den Schmerz, dass das ein Weg ist, der Sie ganz tief Gott ähnlich macht, dem Sohn Gottes gleichförmig werden lässt und Sie immer noch tiefer in die Vereinigung mit Christus führt und führen wird. Und das ist eigentlich dann doch paradoxerweise wieder eine sehr große Gnade. Damit ist nicht das Unrecht des anderen oder das mir Menschen antun entschuldigt, aber das, was eben Gott durch das Unrecht, das mir angetan wird, in mir bewirkt und aus mir herausholt sozusagen, das hat tieferen Sinn. Und das hat wieder sehr viel mit der Verherrlichung Gottes in meinem Leben zu tun. Vielleicht können Sie innerlich möglichst oft auf Jesus schauen, am Kreuz, oder? Und seine Arme, die gehen nach rechts und nach links. Nach rechts zu den guten Schächer, zu den Menschen, die offen sind, die mitmachen, die sich auf die Gnade Gottes einlassen, aber auch links zu dem anderen Menschen, der eben noch in seinem inneren Chaos lebt und voll Aufruhr ist und sich noch nicht so ganz öffnen kann, schimpft und Hindernisse in sich trägt, Gebundenheiten und so weiter und eben auch noch sehr viel Unheilvolles und Erlösungsbedürftiges in sich hat. Und auch dieser Mensch wird von dieser Liebe nicht ausgeschlossen. Und wenn Sie mit diesen beiden Armen versuchen zu lieben und dem Sohn Gottes ähnlich zu werden, sammeln Sie sozusagen glühende Kohlen auf dem Haupt der Mitmenschen und wirken Sie mit, dass die Gnade Gottes durchbrechen und siegen kann mit ihren Absichten. Und da dürfen wir dann Gott nicht vorschreiben, wann das geschieht und auf welche Weise das zu geschehen hat. Auch nicht durch unsere intensiven Gebete. Ich habe auch einmal so intensiv um eine Lösung und Befreiung gebetet, so sehr, dass ich dann in meiner Frustration über Gott, weil er nicht gehandelt, weil es sich nicht gebessert hat, in meinem Schlafzimmer vor das Kreuz hingetreten bin und die Faust zu Christus hingemacht habe. Und das war falsch, das dürfen wir nicht.
Wir dürfen, Strafe für die Feinde ist eigentlich ganz falsches, falsches Gebet.
Ja, und wir dürfen nicht Gott vorschreiben, wann die Zeit ist und die Wege seiner Gnade.
Man wird auch selbst von dem Bösen manchmal angesteckt.
Ja, genau. Und in diesem Sinn würde ich eben die Gefühle des Hasses nicht dulden im eigenen Herzen, sondern mit ihnen zu Christus gehen und ihn bitten, dass er sie verwandelt und dass er ihnen seine Liebeskraft schenkt, oder? Auch die Feinde zu lieben und auch jene Menschen in Liebe zu umfangen, die schuldig werden an mir. Weil ich ja auch irgendwo auch wieder zu denen gehöre, die schuldig sind vor Gott, oder jeder lebt nur von der Gnade Gottes.
Ja, ich danke Ihnen.
Bitte sehr.
Alles Gute.
Ihnen auch. Ja. Und vielleicht können Sie es auch mit in die Sendung Gott hört dein Gebet mit hineingeben, wenn Sie möchten, ja?
Okay, danke.
Wiederhören. Ja, wir können jetzt leider niemanden mehr auf Sendung nehmen. Die Zeit ist um. Ich bitte um Verständnis dafür. Nächsten Monat werden wir noch Gelegenheit auch dazu haben. Ihnen herzlichen Dank, Abt Marian, für den Vortrag. Und zum Abschluss würde ich Sie gern um den Segen bitten, dass uns das immer besser gelingen mögen, in diese Haltung des Gebets, in diese Herzensnähe zu gelangen.
Lasset uns beten. Gütiger Herr, du hast deine Apostel beten gelehrt. Und du hast ihnen den Beistand, den Heiligen Geist versprochen, der sie in die ganze Wahrheit hineinführt, den inneren Lehrer. So entzünde in uns die Gnade des Heiligen Geistes. Lass den Heiligen Geist in uns wohnen, uns erfüllen, uns führen, in jeder Lage inspirieren, dass wir so gesinnt bleiben, wie du gesinnt bist, dass wir in dir leben, mit dir leben und aus deinem Herzen jene Kraft der Liebe empfangen, die uns fähig macht, Kinder Gottes zu sein. Denn die sind Kinder Gottes, die sich vom Geist Gottes leiten und führen lassen. Das bedeutet aber auch, mit dir zu leiden, mit dir uns hinzugeben, mit dir zu beten, vor dem Vater zu stehen und seinen heiligen Willen zu umfangen. Sei gepriesen, jetzt und in Ewigkeit.
Amen. Amen. Danke, Herr Abt, für die Sendung. Alles Gute Ihnen nach Uznach.
Danke sehr.
Liebe Zuhörer, Sie können die Sendung morgen früh um 5 nochmal hören oder beim CD-Dienst bestellen an Postfach 1165 87501 in Immenstadt. Können Sie schreiben, gern schicken die Kollegen Ihnen eine Sendung zu. Danke für Ihre Treue und Gottes Segen. Am Mikrofon verabschiedet sich Marion Kuhl. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2005. Mittlerweile ist er Referent, Weihbischof und Regens des Priesterseminars in Chur. Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, Sie können montags bis freitags im CD-Dienst von Radio Horeb anrufen unter der 08323 9675120 oder gehen Sie gleich auf unsere Internetseite unter www.horeb.org. Dort können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, sich die Sendung herunterladen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.